Dennoch wurden die Tötungsaktionen in einer zweiten, unsystematischen Phase fortgesetzt, der wilden Euthanasie. Nun brachten Ärzte in fast allen deutschen Anstalten Patienten durch überdosierte Betäubungsmittel um oder ließen sie langsam verhungern. Die jüdischen Ärzte. Jeder Medizinstudent kennt die Händelschleife, den Auerbach-Plexus, den Edinger Kern und die Herxheimer Reaktion. Aber kaum einer weiß, dass diese Begriffe nach jüdischen Ärzten benannt worden sind. Sie hatten Ende des 19. Jahrhunderts die deutsche Medizin mit ihren Forschungsergebnissen berühmt gemacht. Das Naziregime nahm darauf keine Rücksicht. Juden sollten aus der Medizin ebenso vertrieben werden wie aus jedem anderen Bereich. Unter den 520.000 Juden, die bei der Machtergreifung Hitlers im Januar 1933 im deutschen Reichsgebiet lebten, befanden sich rund 8.000 Ärzte. Viele deutsche Ärzte zeigten im Umgang mit ihren jüdischen Berufskollegen Hass und Neid. Kein Beruf ist so verjudet wie der ärztliche, stellte der NSDAP 1933 fest. Die jüdischen Kollegen verfälschten den ärztlichen Ehrbegriff und untergruben arteigene Ethik und Moral. Ihnen verdanken wir, dass händlerischer Geist und unwürdige geschäftliche Einstellung sich immer mehr in unseren Reihen breitmachten. Auf Propaganda folgten Taten. Im April 1933 wurden alle nicht-arischen Ärzte von der Privatliquidation ausgeschlossen. 5 Jahre später auch von den staatlichen Ersatzkassen. Verbeamtete jüdische Ärzte wurden mit wenigen Ausnahmen in den sofortigen Ruhestand versetzt. Dazu kam der von der SA reichsweit organisierte Judenboykott. 1938, im Jahr der Reichskristallnacht, gab es noch etwas mehr als 3.000 jüdische Ärzte. Nur wenige deutsche Mediziner setzen sich für ihre jüdischen Kollegen ein, obwohl das durchaus möglich gewesen wäre. Karl Bonhoeffer, Direktor der Nervenklinik an der Berliner Charité, verlängerte die Verträge seiner jüdischen Mitarbeiter, soweit die Gesetze ihm Spielraum ließen. Als er ihre Entlassung nicht mehr verhindern konnte, verschaffte er ihnen Arbeitsstellen im Ausland. Für mindestens 2 Ärzte und ihre Familien war sein Einsatz lebensrettend. Ein Viertel aller jüdischen Ärzte kam im Holocaust ums Leben. 10% begingen Selbstmord. Schon 1933 war mehr als die Hälfte der jüdischen Mediziner emigriert. Viele fanden in den USA eine neue Heimat, andere in Palästina. Nur 5% kehrten nach 1945 nach Deutschland zurück. Die alte Heimat hatte keine Anstalten gemacht, sie zurückzuholen. Verbrechen von Ärzten in Konzentrationslagern. Ihren extremsten Ausdruck fand die Medizin ohne Menschlichkeit in den Experimenten an Menschen, die in den meisten Konzentrationslagern durchgeführt wurden. Die eigentliche Aufgabe der KZ-Lagerärzte war die Versorgung der SS-Mannschaften, nicht die der Häftlinge. Wenn diese überhaupt behandelt wurden, dann von mitinhaftierten Ärzten. An den KZ-Insassen waren die Lagerärzte aber dennoch interessiert. Sie dienten als Material für Experimente. Häufig standen hinter den Menschenversuchen ganz konkrete wirtschaftliche oder militärische Interessen. Für die Nazis war Überlegenheit im Luftkrieg wichtig. Deshalb mussten sie wissen, wie der menschliche Körper in großen Höhen oder nach einem Absturz in kaltes Wasser reagiert. Im KZ Dachau missbrauchte der Arzt Sigmund Rascher Häftlinge zu Versuchen in einer Unterdruckkammer. Er beobachtete von außen den Verlauf der Höhenkrankheit bis zum Tod des Häftlings und sezierte ihn dann. Mindestens 80 Männer starben vor seinen Augen, während er akribisch ihr Leiden dokumentierte. Auch die Fleckfieberversuche im KZ Buchenwald dienten militärischen Interessen. Um rasch einen Impfstoff gegen Fleckfieber zu finden, infizierte der Lagerarzt Erwin Dingschuler rund 450 Häftlinge künstlich mit Fleckfieber. Viele von ihnen starben. Auch Impfstoffe gegen Gelbfieber, Diphtherie, Typhus, Cholera und Malaria wurden von gewissenlosen KZ-Ärzten an Lagerinsassen ausprobiert. Ihr Tod wurde bewusst einkalkuliert. Im KZ Natzweiler suchte der Straßburger Anatom August Hirt nach einem Gegenmittel für die im Ersten Weltkrieg gefürchteten chemischen Kampfstoffe Lost, Senfgas und Phosgen. Ein Häftling, der Aufseher im KZ-Krankenrevier war, sagte im Nürnberger Prozess dazu aus, die Gefangenen kamen nackt in das Labor herein. Sie bekamen einen Tropfen dieser Flüssigkeit auf den Oberarm geschmiert. Nach ungefähr 10 Stunden stellten sich Brandwunden ein. Am ganzen Körper. Das waren kolossale Schmerzen, sodass es kaum noch auszuhalten war, sich in der Nähe der Kranken aufzuhalten. Ungefähr am 5. Tag hatten wir die ersten Toten. Ihren traurigen Höhepunkt fanden die Menschenversuche in Josef Mengeles Zwillingsstudien im Vernichtungslager Auschwitz. Mengele war Experte auf dem Gebiet der Vererbungsforschung. Im Interesse seiner Rassenhygiene-Ideologie erforschte er, welche Merkmale erblich und welche äußerlich bedingt sind. Die Körper der Zwillingspaare wurden vermessen, geröntgt, fotografiert. Abdrücke von Händen, Füßen und Gebiss wurden erstellt. Aber so harmlos blieb es nicht. Mengele operierte ohne Narkose, um die Schmerzenempfindlichkeit vergleichen zu können. Er gab Bluttransfusionen und infizierte künstlich mit Krankheitserregern, um die Blutserumreaktionen von Zwillingspaaren zu studieren. Dann erfolgte die Sektion, um die inneren Organe der Zwillinge zu vergleichen. Tötete Mengele die Kinder zur selben Zeit, indem er ihnen Chloroform ins Herz injizierte. Alles wurde sorgfältig dokumentiert. Die Aufarbeitung. Was passierte mit den Ärzten, die all diese Verbrechen begangen hatten? 1946 und 1947 standen die Menschenversuche im Nürnberger Ärzteprozess zur Verhandlung. Nur 20 Ärzte waren angeklagt, alle plädierten auf nicht schuldig. Karl Gebhardt, oberster SS-Arzt, sagte aus, so hat mir das Dritte Reich auf ärztlichem Gebiet eine große Chance gegeben. Ich habe sie genutzt. Gebhardt wurde zum Tode verurteilt und hingerichtet. Ebenso wie 6 andere Ärzte. 9 erhielten Haftstrafen, 5 davon lebenslänglich. 7 wurden freigesprochen. Dem Urteilsspruch wurde der Nürnberger Kodex vorangestellt, eine Erklärung, die als Selbstverpflichtung für Wissenschaftler zum Einhalten von ethischen Normen bei Experimenten am Menschen gilt. Der Großteil der Ärzte, die in KZs, Kliniken und Heilanstalten Verbrechen gegen die Menschlichkeit begingen, kam jedoch ohne adäquate Bestrafung davon. Manche, wie Josef Mengele, der bis zu seinem Tod 1979 unerkannt in Brasilien lebte, setzten sich rechtzeitig ins Ausland ab. Andere erhielten milde Urteile. 1956 waren alle im Nürnberger Prozess verhängten Freiheitsstrafen wieder aufgehoben. Auch später kam es noch zu Verfahren gegen einzelne Ärzte wie Ulrich, Bumke, Andrew White und Baum, die nachweislich an Vergasungen von behinderten Menschen beteiligt waren. Prozesse in den 60ern und 70er Jahren endeten mit Freisprüchen, weil es den Angeklagten an Bewusstsein der Rechtswidrigkeit ihrer Taten gemangelt habe oder wegen Verhandlungsunfähigkeit. Viele dieser Ärzte führten ihre Praxen bis in die 90er Jahre weiter oder setzten ihre Karriere ungebrochen fort. So auch Mengeles Chef Ottmar Freiherr von Verschür, der seit 1942 das Kaiser-Wilhelm-Institut für menschliche Erblehre in Berlin leitete. Mengele hatte ihm regelmäßig Blutproben, Augenpaare und andere Körperteile von Häftlingen geschickt. 1951 wurde Verschür Professor für Genetik in Münster, 1952 Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, 1954 Dekan der Medizinischen Fakultät. Im gleichen Jahr veröffentlichte er sein Werk Genetik des Menschen, das Wissen enthält, für das Menschen sterben mussten. Auch viele Zeichnungen im berühmten Atlas Topographische Anatomie des Menschen des Wiener Anatomen Eduard Pernkopf entstanden anhand von Präparaten, die von Opfern des Naziregimes stammten. Pernkopf wurde nach dem Krieg verhaftet, aber nie angeklagt. Später durfte er an seinem Buch weiterarbeiten. Selbst in den Auflagen der Nachkriegszeit finden sich noch Hakenkreuze und SS-Runen in den Unterschriften der Zeichner. Der Nürnberger Prozess hätte die Chance zu einer selbstkritischen Bestandsaufnahme in der deutschen Ärzteschaft eröffnen können. Diese Chance wurde in beiden deutschen Staaten verspielt. Als die Prozessbeobachter, der Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich und der Medizinstudent Fried Mielke 1947 ihre Dokumente Medizin ohne Menschlichkeit herausbrachten, prallten sie bereits gegen eine Mauer des Schweigens. Eine selbstkritische Überprüfung der eigenen Vergangenheit wurde abgelehnt. Eine adäquate Aufarbeitung der medizinischen Verbrechen im Dritten Reich fand nicht statt. Die etablierte Ärzteschaft tat sich schwer mit einem offenen und ehrlichen Vergangenheitsbewältigung. Als der junge deutsche Arzt Hartmut Hanauske-Abel in der Fachzeitschrift The Lancet 1986 Material über die Vergangenheit der deutschen Ärzte veröffentlichte, wurde er davor vom höchsten deutschen Ärztefunktionär Carsten Wilmer persönlich angegriffen und verlor seine Arbeitsstelle. Drei Präsidenten der Bundesärztekammer noch 1945 waren Mitglieder in der SA oder SS gewesen. 1993 wollte sich einer von ihnen, Hans-Joachim Severing, zum Präsidenten des Weltärztebundes wählen lassen. Protest aus dem Ausland verhinderte jedoch seine Wahl, da 1943 die Euthanasie-Ermordung eines 14-jährigen Mädchens mitverschuldet hatte. Dieses Verdrängen hat auch dazu geführt, dass Medizinstudenten heute nichts dazu zwingt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das Fach Geschichte der Medizin schenken sich viele, denn im Staatsexamen werden nur 4 Multiple-Choice-Fragen dazu gestellt. Ein Zustand, den der Heidelberger Medizinhistoriker Wolfgang Eckert gerne ändern würde. Dass ein Medizinstudent im Zeitalter ständiger Ethikdebatten sein Studium absolvieren kann, ohne je mit den schlimmsten Auswüchsen medizinischer Forschung konfrontiert zu werden, das kann doch nicht sein. Auch der Göttinger Rechtsmediziner Klaus-Steffen Saturnus sieht großen Diskussions- und Aufklärungsbedarf. Mit der Verwertbarkeit von Menschen rechtfertigen viele die KZ-Experimente, sagt Saturnus. Studierenden sollte daraus lernen und die Absichten heutiger Forschungsinteressen kritisch hinterfragen, etwa wenn es um experimentelle Therapien an austherapierten Krebspatienten geht. Manche Daten, zum Beispiel die Hypoxiezeiten des menschlichen Gehirns, seien an Opfern der Nazimedizin gewonnen worden. Studenten sollten dies wissen und zum Beispiel in ihrer Doktorarbeit darauf hinweisen. Auch die Asamans-Projektgruppe wünscht sich Konsequenzen aus der Umfrage. In Berlin arbeitet nun die Ausbildungskommission daran, das Thema stärker in den Studentenunterricht zu integrieren. Im Deutschen Ärzteblatt ist eine Zusammenfassung erschienen. Langkafel befürchtet jedoch, dass die Asamans-Ergebnisse wieder in der Schublade verschwinden. Er hätte sich auch mehr Interesse von anderen medizinischen Fakultäten gewünscht. Dort scheint jedoch niemand etwas an der derzeitigen Situation ändern zu wollen. Bisher hat sich keine offizielle Stelle bei ihm gemeldet. Die einzige Anfrage kommt von einer israelischen Universität. Das war also mit einem Linktipp von Frau Hauenstein. Im August 1943 wurden 86 jüdische Frauen und Männer aus 8 europäischen Ländern für eine Skelettsammlung ermordet. August Hirt, zuletzt Anatomieprofessor in Straßburg, war der Initiator der Ermordung. Jahrzehntelang kannte niemand die Namen, geschweige denn die Biografien der 86 Opfer. Der Journalist Hans-Joachim Lang hat nach langen und akribischen Recherchen alle Namen herausgefunden und darüber ein Buch veröffentlicht. Über die Opfer, die Täter und das Geschehen damals. Viele Informationen lassen sich auch auf der zugehörigen Internetseite nachlesen. Das Buch heißt »Die Namen der Nummern« von Hans-Joachim Lang.
Wir sind zurück live jetzt. FSK 93,0 101,4 im Kabel, 105,7 im Kabel mit der Sendung Wasche meine Hände, Judith Hamann. Und ganz nebenbei sagen wir auch nochmal, dass auch Heiner Metzger mit im Studio ist und hier auch technisch durchführt, sozusagen die Regie in die Hände genommen hat. Und wir haben jetzt nochmal von Judith, von dir hören wir, wie es sich mit dem Wasser verhält.
Genau. Ich wollte nur noch mal eben zu diesem langen Beitrag was sagen. Das ist von Frau Hauenstein geschrieben. Und zwar ist das ganz aktuell, 2012 ist es, glaube ich, erst veröffentlicht.
Also es, der Beitrag, den wir jetzt
dieser Beitrag, der so ausgezeichnete Recherche gebracht hat. Ja, Wasser ist unschuldig. Im Eingangsbereich zu den Ausstellungsräumen der Kassenärztlichen Vereinigung im Ärztehaus hängt gleich links neben der Tür eine Vorrichtung zur Desinfektion der Hände. Das Handtuch wurde als Teil der Installation zusätzlich angebracht. Hier wäscht sich im Normalfall keiner die Hände. Das Gerät ist eine symbolische Aufforderung, mit gereinigten Händen die Kantine oder die angrenzenden Seminarräume zu betreten. Pontius Pilatus hält nach der Verurteilung Christi die Hände in eine gereichte Waschschüssel. Nach der Überlieferung sagt er: Ich wasche meine Hände in Unschuld. Bei dem symbolischen Ritus der Händewaschung eines Priesters in der Heiligen Messe gießt ein Ministrant etwas Wasser über die Finger des Zelebranten und fängt dieses Wasser mit dem Lavabo-Tablett oder Becken auf. Ein zweiter Ministrant reicht ihm das Lavabotuch, also das, so wird das bezeichnet, zum Abtrocknen der Hände. Lavabo stammt von dem ersten Wort des lateinischen Gebets, das der Priester bei der Händewaschung in der außerordentlichen Form des römischen Ritus spricht: In Unschuld will ich meine Hände waschen. In der ordentlichen Form heißt es hingegen: Herr, wasche ab meine Schuld, von meinen Sünden mache mich rein. Das ist der Psalm 51, 4. Dr. Mengele schritt immer mit weißen Handschuhen zur Tat. Die beschmutzten weißen Handschuhe wurden ausgetauscht gegen saubere neue. Es ist anzunehmen, dass er sich nach Ablegen der Handschuhe die Hände gewaschen hat. Aus Berichten anderer KZ-Ärzte geht hervor, dass sie unter Waschzwang litten und sehr auf absolute Ordnung und Reinlichkeit in ihrer Umgebung bedacht waren. Das ist so ein kleiner Beitrag hier aus dem Prospekt. Hm. Und jetzt kommen wir zu dem Bereich Pontius Pilatus. So ein bisschen wäre jetzt vielleicht ganz schön, von der Evangelischen Kirche Deutschlands, die Hände nicht in Unschuld wäscht. Die Evangelische Kirche Deutschland kann die Hände nicht in Unschuld waschen. Wenige Tage vor der Abreise des Rates der EKD ins Heilige Land, also der Evangelischen Bischöfe Deutschlands, veröffentlicht die Evangelische Kirche Deutschlands auf ihrer Internetseite einen Leitartikel unter dem Titel »Keiner kann die Hände in Unschuld waschen«. Passend zur Karwoche geht der namentlich nicht genannte Autor dem Problem nach, wer letztlich an der Kreuzigung Jesu schuld sei, der römische Prokurator Pontius Pilatus oder aber die Juden. Vor einem Monat besuchten die deutschen katholischen Bischöfe Israel und die Palästinensergebiete. Dabei machten sie negative Schlagzeilen, indem der Bischof von Eichstätt aus persönlicher Betroffenheit vor dem israelischen Antiterrorsperrwall stehend, so die offizielle israelische Bezeichnung, die wohlhabende Stadt Ramallah mit einem Ghetto verglich. Während so das Vorgehen Israels mit der Politik der Nazis gleichstellte, setzte er die Palästinenser mit den Juden im Warschauer Ghetto gleich, vor ihrem Abtransport in die Gaskammer. Es wurde erwartet, dass die evangelischen Bischöfe politisch umsichtiger vorgehen würden, um nicht ebenfalls Negativschlagzeilen zu machen. Auch sie werden die Holocaust-Gedenkstätte und die Palästinensergebiete besuchen. Laut Programm ist vorgesehen: Zwischenstopp am Checkpoint Rahels Grab, zu Fuß durch den Kontrollpunkt, den täglich diejenigen Palästinenser passieren müssen, die nach Jerusalem wollen. Unerwähnt bleibt, dass jüdische Israelis wegen der Gefahr, im palästinensischen Gebiet ermordet zu werden, diesen Checkpoint in die andere Richtung gar nicht passieren dürfen. Der Leitartikel auf der Hauptseite der EKD, Evangelische Kirche Deutschland, im Internet, lässt nichts Gutes ahnen. Pontius Pilatus wird in dem Text der EKD Statthalter von Jerusalem bezeichnet und verniedlicht. Pontius war ein Soldat, ein Legionär, ein Offizier, der mit den Besatzungstruppen ins Land gekommen ist. Dabei war er mit Amtssitz in Caesarea Präfekt der römischen Provinz Judäa mit eigenem Rechtsstatus im Römischen Reich. Pilatus war Mitglied des Ritterordens und keineswegs Soldat, Legionär oder römischer Offizier. Zudem waren damals die Römer nicht als Besatzer im Lande. Weiter analysiert die EKD die Schuldigen. Neben den Einzelpersonen Judas und Pilatus werden da auch die Juden aufgezählt und später das aufgehetzte Volk oder der aufgestachelte Zorn des Volkes. Längst haben Wissenschaftler eruiert, dass im Hof des Pontius Pilatus nicht das ganze Volk der Juden versammelt war und geschrien hat, kreuzigt ihn. Es waren bestenfalls ein paar Dutzend jüdische Kollaborateure mit Vertretern der Hohepriestern. Sie gehörten wohl nicht zu jenen unbeugsamen Juden, in der christlich-antijüdischen Literatur auch als halsstarrig verunglimpft, die religiös begründeten Widerstand leisteten. Das klingt wie jene, die sich mit einem Allah Akbar auf den Lippen in der Menge sprengen. Heute nennt man das auch Missbrauch der Religion für politische Zwecke. Bemerkenswert an dieser politisch-theologischen Betrachtung ist die Verwendung des hebräischen, sehr jüdischen Wortes im mittelalterlichen Jiddisch Schlamassel. Das befürchtete angeblich der römische Prokurator, wenn er nicht dem Wille des Volkes und den Glaubenshütern, den Hohepriestern, nachgegeben hätte. Die EKD kommt zwar zum Schluss, dass die Kreuzigung Teil von Gottes unerforschten Wegen sei und dass der hilflose Pilatus nur benutzt wurde. Pilatus hätte den Unschuldigen vor dem aufgestachelten Zorn des Volkes bewahren können. Sinniert die EKD und macht klar, dass da ein gewisses zorniges Volk die Schuld trage. So stellt die EKD mal wieder fest, dass die Juden pauschal die Gottesmörder sind, eine Sicht, die in der katholischen Kirche 1965 mit Nostra Aetate unter dem Eindruck des Holocaust abgelegt wurde. Das war ein Bericht von Ulrich Sahm, Jerusalem, 2007. Der Heiland als ärztliches Vorbild.
Pontius Pilatus fragte Jesus von Nazareth: Bist du wahrhaftig Gottes Sohn? Und Jesus antwortete: Du sagst es. Und schrie: Kreuzige ihn, kreuzige ihn! Pilatus sprach aber zum dritten Male zu ihnen: Was hat denn dieser Böses getan? Ich habe nichts an ihm gefunden, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgehen. Aber sie setzten Pilatus zu mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde, und ihr Geschrei nahm überhand. Pilatus urteilte, dass ihre Bitte erfüllt werde, und sie schlugen ihn ans Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich befehle meinen Geist in deine Hände. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Ja, das war ein YouTube-Video, was im Internet zu sehen und zu hören ist. Und zwar hat es den Titel AMV Helsing. Das Helsing hat, glaube ich, damit zu tun mit Dracula. Sein Gehilfe ist Helsing und da gibt es einen Manga-Comic. Serie und dazu das Stück E Nomine. Wer jetzt nun genau die Musik gemacht hat und so weiter, das haben wir in der Kürze der Zeit nicht recherchieren können.
Dieser ganze Abschnitt in der Sendung ist ja ganz unvermittelt in den christlichen Antisemitismus gesprungen und das sollten wir vielleicht noch ein bisschen kontextualisieren. Wir haben also einerseits hier sehr aktuelle christliche Handlungen gegenüber dem jüdischen Volk, um das so zu bezeichnen. Und wir haben einen jahrhundertealten Vorlauf des Holocaust in dem christlichen Antisemitismus, der immer wieder Bezug nimmt darauf, dass die Juden den Heiland umgebracht hätten. Und was weiß ich, zu Ostern, das habe ich auch nicht alles jetzt so greifbar im Kopf, aber zu Ostern diese Zeremonie, die also dann das auch auf kollektiv und unterbewusste Weise auch wiederbelebt in einer bestimmten Hinsicht. Und ganz interessant war jetzt für mich eben auch nochmal, das eben so mit nochmal vor Augen geführt zu kriegen, wie auch heute die christlichen Herrschaften versuchen, sich in diesem Feld sozusagen zu behaupten.
Dazu muss man vielleicht auch wissen, da haben wir ja auch, vielleicht kennt die jemand, die Tischgespräche von Martin Luther, wo es heißt: Soll ich einen Juden taufen, hänge ich ihm einen Stein um den Hals, bringe ihn auf die Brücke und stoße ihn ins Wasser. Und ich taufe ihn auf den Namen Abraham. Also das sind so Äußerungen von Martin Luther, die man vielleicht auch kennen muss, um zu verstehen, wie ist wohl der Hintergrund in den Kirchen, also die Bezüge dazu, also der Umgang. Juden waren nun noch nie so freundlich angesehen, ne? Also leider auch bei den Kirchenmännern nicht. Was man ja auch weiß, was im Dritten Reich so in Kirchen gepredigt wurde. Ne? Also das ist noch ein Kapitel für sich.
Ja. Und wir kommen ja auch quasi ja dahin, indem wir so eine Gruppe, die Ärzte,
ja,
mit ihren ganz speziellen Forschungsinteressen, aber auch mit ihren unbestreitbar mit der Forschung verknüpften Vernichtungsfantasien und dann Praktiken erleben. Und wir haben auch vorhin nochmal so zwischendurch gesprochen. Auch in diesem Sinne ist 1933 nicht über Nacht gekommen, sondern das hat lange Vorläufe gehabt. Unter anderem diese Konferenz 1932.
Und wo man noch dazu sagen kann, wir waren ja in Altrese und haben mit Herrn Dr. Köpp ein Gespräch geführt, ein Interview gemacht, was auch jetzt nicht in dieser Sendung hier zu hören sein wird, der uns erzählte, dass auch schon vor 1933 Behinderte, also Euthanasie stattgefunden hätte, was ihm so bekannt war.
Also, ja, und vielleicht noch die Zusatzinformation, dass das Werner schon angedeutet hat, dass eben 32 gab schon einen Ärztekongress zur Rassenhygiene, wo die Teilnahme für die Ärzte natürlich freiwillig war und es waren 1000 Ärzte beteiligt. Gleichzeitig ist es so, dass der Organisierungsgrad unter den Ärzten am höchsten war bei allen Berufsgruppen. Also es waren ziemlich schnell, glaube ich, um 45% der Ärzte in der NSDAP organisiert. Also, und entgegen der landläufig kolportierten Meinung, man hätte da Nachteile zu erleiden gehabt, wenn man da nun nicht so begeistert mitgemacht hätte in der Nazizeit. Das stimmt nicht. Es gibt so und so viele Beispiele, wo sich Leute, Ärzte gewehrt haben oder sich verweigert haben, bestimmte, zum Beispiel im Rahmen, Euthanasie ist ja eigentlich ein beschönigendes Wort, das heißt ja schöner Tod, was ja eigentlich völlig irreführende Bezeichnung ist. Aber im Rahmen dieser vorher beschriebenen Aktion, Behinderte zu töten, haben sich Ärzte eben noch dann geweigert, daran teilzunehmen, und denen ist nichts weiter passiert. Also es ist immer so eine Rechtfertigungsstrategie gewesen nach der Nazizeit, zu sagen, ja, man musste ja, man konnte ja nicht anders und so weiter.
Ja, man musste auch nicht im KZ Lagerarzt werden. Also hatte dadurch auch keine Nachteile. Ne? Es war nur die Karriere, die Leute vor Augen hatten. So also wie hier eben, wenn jüdische Ärzte aus ihren Praxen verbannt wurden, also verdrängt wurden, dann natürlich ein arischer Arzt wunderbar sich das so übernehmen konnte und somit irgendwie eine gesicherte Existenz vor Augen hatte. Also das.
Die Euthanasie-Programme der Nazis gelten gleichzeitig als man mag das Wort nicht in den Mund nehmen, aber nee, als Experimentierstadium für das, was später in den Gaskammern und Krematorien dann in der Masse ausgeführt worden ist. Die ersten Euthanasieopfer wurden in LKWs über Vergiftungsanlagen umgebracht. Und das war sozusagen das, ja, das Experiment, wie es denn funktionieren könnte, möglichst viele Menschen gleichzeitig zu töten. Und wie gesagt, diese Programme hatten ihre Vorläufer in den 20er Jahren. Es gibt einen noch Literaturhinweis in deinem Katalog, Judith.
Ja, das ist ziemlich unvergleicht.
Tödliche Wissenschaft.
Ja, Bestandteil der Ausstellung waren auch wichtige Bücher, also finde ich, also darauf zu verweisen, dass man sich unbedingt damit auseinandersetzen muss, um überhaupt Klarheit zu finden über Geschichte. Und Anna von Villiers natürlich, dieses Buch war für Herrn Ernst Klee ganz wichtig, der ganz viele Bücher, bedeutende Bücher geschrieben hat. Dann natürlich auch Ferdinand Koch, der auch in Hamburg lebt, glaube ich. Menschenversuche, Alexander Mitscherlich, Medizin ohne Menschlichkeit, das ist natürlich ein besonderes Kapitel, aber das hat, glaube ich, vorhin in dem einen Beitrag, war das schon ausführlich ein bisschen angemerkt, dass das dann verschwunden ist und dieses Buch war auf den Kodex gestellt und keiner konnte das eigentlich lesen.
Wann?
Ich glaube, das war ziemlich schnell erschienen, 47. Weiß ich jetzt nicht. Doch, hier muss es ja stehen. Geschrieben hat er das 1978 und danach. Und dann hatte man ihn eigentlich bitten wollen, auch so Reden zu halten bei Kongressen über diesen Sachverhalt und dann aber wieder ausgeladen. Also man wollte damit eigentlich nichts zu tun haben. Und das, finde ich, beschreibt ja die Frau Hauenstein sehr gut, dass die jungen Ärzte jetzt nicht einmal wissen, wer Mitscherlich eigentlich ist, also dass der an diesen Prozessen teilgenommen hat, was ja, also die den noch für Nazi halten, also so in Unkenntnis dieser Zusammenhänge. Aber ich habe Angelika Ebbinghaus und Klaus Dörner, möchte ich doch noch auch erwähnen, Vernichten und Heilen, die hier in Hamburg sehr viel recherchiert haben und man kann sehr viel erfahren, also über was an der medizinischen Fakultät, was Hamburger Ärzte gemacht haben. Also das ist jetzt ein bisschen wenig, was ich dazu gesagt habe, aber man kann in meinem kleinen Prospekt darüber was lesen, was mit diesen Ärzten, also wie deren Schicksal verlaufen ist und was hier alles so stattgefunden hat. Also was ja eigentlich da mein Hauptanliegen war, das ein bisschen ins Bewusstsein zu rücken. Aber wir wollten eigentlich, glaube ich, jetzt noch so ein bisschen Pontius Pilatus, Christus als Heiland, also diesen ganzen Bereich, dass das jetzt nochmal vorkommt.
Der Heiland als ärztliches Vorbild. Um 20 bis 30 unserer Zeit, Jesus von Nazareth heilt dem Neuen Testament zufolge zahlreiche Kranke. Die vier Apostel Matthäus, Markus, Johannes und Lukas berichten in ihren Evangelien, wie Christus unter anderem Gelähmte und Blinde durch seine Anwesenheit oder durch Berührung von ihren Leiden befreit. So wird dem Heiland zum Beispiel im Markus-Evangelium die wundersame Heilung eines Aussätzigen zugeschrieben. Und es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete vor ihm und sprach, willst du, so kannst du mich wohl reinigen. Und es jammerte Jesum und er reckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will's tun, sei gereinigt. Und als er so sprach, ging der Aussatz alsbald von ihm und er ward rein. Einen Gichtbrüchigen kurierte Jesus ohne Handauflegen. Auf das ihr aber wisset, dass des Menschen Sohn Macht hat, so vergeben die Sünden auf Erden, sprach Jesus zu dem Gichtbrüchigen. Ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bett und gehe heim. Und alsbald stand er auf, nahm sein Bett und ging hinaus vor allen. Exorzismusrituale wendet Christus bei denjenigen an, deren Erkrankung er als Besessenheit begreift. Fahre aus, du unsauberer Geist, von den Menschen. Und es war da selbst an den Bergen eine große Herde von Säuen auf der Weide. Und die Teufel baten ihn alle und sprachen, lass uns in die Säue fahren. Und alsbald erlaubte es ihnen Jesus. Da fuhren die unsauberen Geister aus und fuhren in die Säue. Und die Herde stürzte sich von dem Abhang ins Meer. Entscheidend für die Tradition der christlichen Heilkunde ist aber nicht nur das ärztliche Wirken des Heiland, sondern auch die Aufgabe, die er seinen Jüngern gibt. Macht die Kranken gesund, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt die Teufel aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Heilen wird zu einem christlichen Missionsauftrag zum Handeln in der Nachfolge Christi. Diese Imitatio Christi steht in der religiösen Heilkunde des Abendlandes im Mittelpunkt. Für die Figur des Christus Medicus gibt es bereits im Altertum Vorbilder. Die Verehrung von Heilgöttern und die Organisation der entsprechenden Heilkulte durch Priesterärzte hat sich besonders eindrucksvoll in Ägypten und Griechenland entwickelt. Der göttliche Arzt kann direkt eingreifen und unmittelbar heilen. Jesus Christus als Heiland der Welt, der als großer Arzt Wunder, Heilungen vollbringt, wird im christlichen Abendland zur Leitfigur der Iatrotheologie. Insbesondere die mittelalterliche Klostermedizin, in der Mönche und Nonnen ärztliche Funktionen mit ihrem geistlichen Amt verquicken, sieht in Christus Medicus die Leitfigur ihrer religiösen Heilkunde. Alles haben wir in Christus. Willst du eine Wunde heilen? Er ist Arzt. Glühst du im Fieber? Er ist Quell, heißt es bei dem Kirchenvater Ambrosius von Mailand. Gebete sollen die Hilfe Christi erbitten. Christlichen Heiligen, dem zum Teil schon zu Lebzeiten zahlreiche Wunderheilungen zugeschrieben werden, spielen im religiösen Kult die Rolle der Mittler und werden als Fürsprecher und Werkzeuge Gottes angerufen. Mit der endgültigen Trennung von Religion und Medizin in der Neuzeit tritt die Figur des Christus Medicus in den Hintergrund. Im Bereich spiritueller Heilmethoden spielt sie aber bis in die Gegenwart eine wichtige Rolle. So, als nächstes, glaube ich, wäre es ganz schön, wenn wir nochmal die ganze Rede von Rahel Puffert zu hören bekommen, dass Sie noch einen Eindruck haben, wie diese Ausstellung wohl so ausgesehen hat.
Ja, danke auch an Judith, dass ich hier heute ein paar Worte zu der hier präsentierten Ausstellung sagen darf. Mit der Entscheidung, Judith Hamann hier einzuladen, um die Räume mit Kunst zu bespielen, hat die Kassenärztliche Vereinigung sich auf ein Wagnis eingelassen, zu der man sie nur beglückwünschen kann. Üblicherweise wird diese Einladung von Künstlern dazu genutzt, um die Wände mit Bildwerken zu bestücken, im Vorfeld hergestellte Malereien, Collagen, Drucke oder Fotografien werden an den zur Verfügung gestellten Flächen ausgestellt und der Betrachtung anheimgestellt. Später werden sie dann wieder abgehängt und an einem anderen Ort präsentiert. Judith Hamann ging anders vor. Hamann nutzte die Aufforderung, ihre Arbeit in diesen Räumen zu präsentieren, zunächst dazu, sich mit dem Ort selbst zu befassen. Wo befinde ich mich hier? Womit beschäftigen sich die Menschen, die hier arbeiten? Was hat diese Einrichtung für eine Geschichte? Ausgestattet mit diesen Fragen begann Hamann eine Recherche, trug Materialien zusammen und versuchte, sich ein Bild zu machen. Hamann ist nicht zu einem Ende gekommen und es ist kein einheitliches Bild entstanden, kein Schluss, der sich etwa in Ölfarbe übersetzen, rahmen und an die Wand hängen ließe. Entstanden ist eine Ansammlung von Dokumenten, Bildern, Büchern, Zeitungsartikeln und Gegenständen, die zu einer Rauminstallation oder Inszenierung zusammengestellt, alle anderen, uns, dazu auffordern, sich an ihrer Suche zu beteiligen. Dabei lassen sich aus den Versatzstücken der hier zusammengestellten Dinge Gedankenketten nachvollziehen, die Judith Hamann bewegt haben und die ihre Recherche zu einem Fragekomplex werden lassen. Komplexe sind aus verschiedenen Gefühlen, Gedanken und Vorstellungen zusammengeflochtene und verdichtete Bündel. In der Psychologie und auch in der Kunst tauchen sie auf und erschweren den Zugang, weil hier Dinge in eine Beziehung gesetzt werden, die unter normalem Verständnis getrennt verhandelt werden. Komplexe erzeugen in der Regel Widerstand. Man weicht aus, versucht den Irrungen und Wirrungen, die tendenziell Überforderung produzieren, zu entgehen. Verschiebt, verdrängt, leugnet. Den Einstieg in das hier Gezeigte bildet dort vorne eine Möglichkeit, sich die Hände zu waschen. Keimfreiheit, Sauberkeit als notwendige Bedingung von Professionalität. Es ist ein Zeichen des Vorgangs, der meist an Behandlung steht. Konfrontiert wird dieses alltägliche Utensil mit einer Reihe von kunsthistorischen Zitaten, die alle das Thema der Reinwaschung des Pontius Pilatus zum Thema haben. Pilatus war vor einen Fall gestellt, der ihn in ungewöhnlicher Weise mit seiner Funktion als Rechtssprecher konfrontierte. In Jesus begegnete er einem Angeklagten, dessen Schuld er nicht recht zu erkennen vermochte. Gleichzeitig drängte das Volk ihn zu einer Entscheidung. Es verlangt, Jesus als Gotteslästerer zu verurteilen. Pilatus ist unsicher, zweifelt. Soll er ihm Glauben schenken, Jesus, und hierauf seine Entscheidung gründen? Oder soll er angesichts der Unmöglichkeit, die Wahrheit beweisen zu können, dem politischen Kalkül Folge leisten? Pilatus gibt schließlich dem Verlangen des Volkes statt. Den übrig gebliebenen inneren Widerstreit löst er durch die berühmten Worte: Ich wasche meine Hände in Unschuld. Der ursprüngliche Sinn der symbolischen Waschung, wir kennen ihn von der Taufe, bedeutete die rituelle Reinigung der möglicherweise befleckten Hände vor dem Gebet. Pilatus' Geste hat allerdings eine Bedeutungsverschiebung eingeführt, die in unserem Sprachgebrauch als geflügelte Wendung für eine heuchlerische Unschuldsbekennung Bestand hat. Nicht handelt es sich um die Anerkennung der eigenen Sündhaftigkeit, sondern um die demonstrative Beteuerung der eigenen Schuldlosigkeit. Pilatus wäscht sich nicht frei von möglicher Schuld, er wäscht seine Hände in Unschuld. Er präsentiert sich als Ausführungsorgan, als Täter ohne Verantwortung, als Vollstrecker ohne eigenen Anteil an der Tat. Im Zentrum dieser Räumlichkeiten sind Fakten zusammengetragen, die die grausame Umstrukturierung der ärztlichen Versorgung während des Dritten Reichs in Hamburg dokumentieren. Herr Bollmann hat es gerade erwähnt, Frau Villiers hat ein Buch vorgelegt, mit aller Kraft verdrängt, Entrechtung und Verfolgung nicht-arischer Ärzte in Hamburg 1933 bis 1945. Sie hat damit eine umfassende Aufarbeitung dieses noch relativ unerforschten Kapitels deutscher Vergangenheit vorgelegt. Nachzulesen ist hier, wie bereits wenige Monate nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 jüdische Ärzte, die in Behörden, Hospitälern und der Wissenschaft tätig waren, entlassen wurden, ihre Praxis- und Krankenkassenzulassungen beraubt wurden, um durch arische Kollegen ersetzt zu werden. Berufsverbote, Degradierung zu Krankenbehandlern, Verfolgung, Stigmatisierung folgten. Ihre Existenzgrundlagen beraubt, retteten sich über 340 von ihnen in die Emigration. Einige wählten den Freitod, um den nach 1938 einsetzenden Deportationen und damit den menschenverachtenden Gräueln der Konzentrationslager und der Ermordung zu entgehen. 34 jüdische Hamburger Ärzte konnten diesem Schicksal nicht ausweichen. In Lagern wurden sie getötet. Villiers Buch zeichnet aber auch die unrühmliche Rolle nach, die sowohl der Ärztekammer als auch der Kassenärztlichen Vereinigung, an deren Gründung ehedem, Herr Bollmann hat auch das erwähnt, jüdische Mediziner maßgeblich beteiligt waren, in dieser Zeit spielte. Widerstandslos fügten auch sie sich der zentralistischen Umorganisation und setzten um, was der Reichsinnenminister Wilhelm Frick 1934 zum neuen Programm erhob. Um das erklärte Ziel der Rassenreinheit zu erreichen, war es Aufgabe der Ärzte nun, den deutschen Volkskörper von der jüdischen Krankheit zu kurieren. Von Säuberungsaktionen, Reinrassigkeit, der Reinigung von unerwünschten Elementen war die Rede. Sozialhygiene, das bedeutete, schmutzige, junge jüdische Ärzte auszuscheiden. Es ist auffällig, dass die nationalsozialistische Politik der Rassentrennung, Selektion, Verfolgung und Ausrottung sprachlich durch ein Vokabular der Reinigung vermittelt wird. Es gibt nun keine saubere Lösung, mit dem sich auf das pervertierte Bild dieser Reinheit antworten ließe. Die deutsche Geschichte hat uns zu Erben einer moralischen Katastrophe werden lassen, die unlösbare Probleme aufwirft. Sie lässt sich nicht bereinigen, glätten oder aus der Welt schaffen. Lose Blätter, ungerahmte Bilder, an dünnen Fäden befestigte Bücher. Judith Hamanns Arbeit präsentiert eine fragile Anordnung von Fragmenten, deren Schutzlosigkeit und Lückenhaftigkeit dazu auffordert, dass wir uns ihnen annehmen und für sie Sorge tragen. Und dieses trotz und gerade weil der so verführerische Zustand der Schuldlosigkeit unerreichbar bleibt. Es ist kein Wunderdoktor in sich, der die Wunden der Geschichte heilen könnte. Im Gegenteil, an dieser Stelle sind wir uns selbst die Ärzte gefragt, den Schmerz wachzuhalten, damit das Gewissen sich wieder regt. Vielen Dank.
Das war nochmal eine sehr gelungene Darstellung.
Ja,
in also der Einführungsrede.
Dieses von Fragile, Halt. Dieses Offene, dass jeder eigentlich, dass der Ort eigentlich zum Diskursort werden sollte. Mhm. Also das hatte ich mir eigentlich so erhofft. Ne?
Ja.
Was ja auch, hoffe ich, so stattgefunden hat. Mhm. Aber jetzt sehe ich, dass wir mit der Zeit schon ein bisschen knapp werden.
Fortgeschritten
wird. Und wir eigentlich uns vorgenommen hatten, auch über diesen Ort, wo die Ärzte ausgebildet wurden, in der Führerschule für Mediziner in Altrese, sind wir hingefahren und hatten einige Interviews geführt mit dem Vorstand und anderen Leuten dort. Aber wir haben doch bemerkt, dass das ein so umfangreiches Kapitel für sich wäre, dass es gut ist, das als eigene Sendung nochmal zu Gehör zu bringen. Und zwar haben wir uns vorgenommen, zum 67. Jahrestag des Bestehens von Altrese, das vielleicht zu dem Termin zu machen. Es existiert in Altrese eine Erinnerungs-, Bildungs- und Begegnungsstätte. Und es gibt offenbar viele Probleme auf diesem Gelände. Wie ist die Nutzung des Parkes? Wo kommt das jetzt unter? Werden Gelder akquiriert, dass das alles finanziell möglich ist? Wir haben sehr interessante Gespräche geführt und das würden wir gern dann nochmal hier vorstellen.
Das wird in der Folgesendung der Fall sein. Wann ist dieser 77. Jahrestag?
Anfang Juni wäre das, glaube ich.
Ja, vielleicht bieten wir einfach so einen kleinen Überblick an. Es gibt so einen Trailer-Film, so einen kurzen, 1 Minute 10 Sekunden, über Altrese, wo so kurz Informationen zusammengefasst sind. Vielleicht zwischendrin einfach so als Information.
Altrese bei Neubrandenburg, ein idyllisches 300-Seelendorf, einsam gelegen am Ufer des Tollensesees. Die Nazis haben Altrese Mitte der 30er Jahre als Mustersiedlung erbaut, in den Jahren 3 bis 5 der neuen Zeitrechnung. Hier sollte die deutsche Rudernationalmannschaft für Olympia trainieren, so damals die Tarnbehauptung. Tatsächlich gehörte das Gut Altrese seit 1934 dem Hartmannbund. Hier wurden nicht Ruderer trainiert, sondern Ärzte. In der Reichsärzteführerschule. Zur Einweihung der Schule hatte Hartmann Bundkommissar und Reichsärzteführer Gerhard Wagner das Ziel der ärztlichen Fortbildung erklärt.
Das Fundament der neuen Heilkunde kann nicht die exakte Naturwissenschaft sein, sondern die nationalsozialistische Weltanschauung. Die Zeit der Kaninchen- und Retortenmedizin ist Gott sei Dank auch auf Deutschlands hohen Schulen vorbei. Ehrlich, anständig, treu und kameradschaftlich haben wir zu den Angehörigen unseres eigenen Blutes zu sein und sonst zu niemandem.
In der Idylle von Altrese wurde den Ärzten also das ideologische Rüstzeug geliefert für die grausame Arbeit in den KZs. Hier stand die Kaderschmiede der Lagerärzte.
Das hört sich an wie aus dem Mund der NSU. Das ist so spontan, wenn ich das so höre. Und das ist die Sprache der Nazis. 1933 folgende und heute. Insofern bin ich da auch ganz gespannt, was ihr da zutage gefördert habt.
Ja, das muss man doch erstmal verarbeiten. Also Altrese, dann waren wir Hohenlüchen, dann Ravensbrück, dann Fünf Eichen bei Neubrandenburg und so fort. Und da gibt es noch so unendlich viele Orte, wo man überhaupt keine Vorstellung hat in dieser wunderschönen Landschaft. Und der Matthias Füller hat geschrieben, nennt Altrese einen verworfenen Ort der Medizingeschichte. Einen eigenen Stellenwert gewinnt der Ort erst, wenn die Idylle demaskiert wird. Und das werden wir dann versuchen, in dieser Folgesendung zu zeigen. Zum Abschluss jetzt vielleicht noch ein Satz von Adorno.
Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also insofern, bei dem, was ich da jetzt gerade gehört habe und auch die wenigen Worte schon, was ihr berichtet habt, von, hat man so das Gefühl, da wird der Vernichtungswille, die Vernichtungsbereitschaft sozusagen zum Vernichtungswillen geformt. Man kriegt nochmal einen eigenen, wie soll man sagen, Strang zu fassen dessen, wie sowas wie die Wannsee-Konferenz überhaupt funktionieren konnte und deren dann problemlose Umsetzung, wie das alles funktionieren konnte, wie das ein Apparat wird, sozusagen vom kleinsten Einzeltäter zur kollektiven Maschine, die aber Menschen darstellen, ne? Diese Maschine, die diese Vernichtung durchführen.
Ja, der Volkskörper, ne? Das war eben die Idee. Und von der Hebamme,
der sogenannte Volkskörper, der war ja ausschließend, also der Volkskörper war ja jetzt nicht die Menschen, die in einem Land leben, sondern die eine bestimmte Voraussetzung erfüllten, um ja, dazuzugehören zum Volkskörper. Ne?
Kann man natürlich diese Nürnberger Rassegesetze, darin ist das verankert, worauf das hinausgeht. Also der Mensch ist gesund, ernährt sich gut. Also es gibt da auch Adrese zum Beispiel, einen Gemüsegarten gab es, wo auch Hitler mit beliefert wurde, also vom Feinsten alles.
Ein Kräutergarten gab es, also in jede Richtung. Und das war dann auch zu so in den späteren Kriegsjahren so ein beliebtes Domizil von Bormann. Also der hat sich da irgendwie niedergelassen und hat da so einen kleinen Hofstaat um sich herum vermittelt, also sich organisiert. Aber was du angesprochen hast, natürlich, es gibt keine nachprüfbaren Zahlen, weil mit der Befreiung durch die Sowjetarmee wurden dann auch die ganzen Unterlagen mit nach Moskau, geht man davon aus, transportiert. Ja. Aber so aus der Zahl der dort stattgefundenen Kurse für die Ärzte und der, also wie viele Kurse es da gab und wie viele Teilnehmer da waren, lässt sich ungefähr ermessen, dass ein Viertel der Jungärzte, also der neuen Ärzte, da teilgenommen haben und ein Fünftel der Ärzte des ganzen deutschen, damaligen Deutschen Reichs. Also es gab auch Gäste aus den besetzten Gebieten, die da eingeladen wurden. Es gab ja viele Kollaborateure in Holland, in Belgien, in anderen Ländern, in Frankreich, die dann eben, wo die Ärzte da auch hingingen. Und das war richtig so ein Ort der Schulung von Leuten.
Man muss auch sagen, dass es nicht nur Ärzte waren, sondern auch eine Ausbildungsstätte für Hebammen, die ja geradezu in die Familien reinkamen. Genau sahen, wie denken die Menschen. Und dann haben sie gleich einen Überblick gehabt, ob ein gesundes Kind zur Welt kommt oder nicht. Und danach wurde dann gehandelt. Also darauf wurden die praktisch ausgerichtet. Ne? Das war das Ziel. Also alles gesund und nur noch die bleiben übrig, die proper und frisch und sportlich durch die Gegend laufen. Ne?
Ja, es gab sogenannte braunen Hebammen. Also es war Berufsbezeichnung für eine bestimmte Clique von Leuten.
Ja, also das ist...
Okay, aber dann darüber dann mehr in der
und
Sendung.
Und dann eben auch interessant, wie jetzt diese Macht- und Besitzverhältnisse eigentlich aussehen. Ja. Kassenärztliche Vereinigung, Hartmann-Bund, hat ihr das damals gehört? Und wie sieht das heute eigentlich aus?
Und ja, dem gehört es ja wieder und er hat es dann wieder verkauft. Und jetzt steht es so in der Diskussion, ob das so eine staatlich zertifizierte Denkmalsortbestätigung bekommt. Und ja, also das.
Oder eben für Wellness und für den Tourismus ein wunderschönes Gelände.
Und in dem Zusammenhang, dass wir da waren, haben wir dann erfahren, ja, also es gibt regelmäßig im Jahr, wir wissen noch nicht, wann das stattfindet, einen Rundgang der NPD um diesen See.
Ach, wirklich?
Ja. Ja. Und der kommt natürlich dann auch in Altrese vorbei, weil das liegt direkt am Tollensee. Das ist ein schöner, großer See in der Mecklenburgischen Seenplatte.
Naja, und was wir in diesem Interview mit Herrn Dr. Köpp, der in einem solchen Musterhaus wohnt, wunderschön, niederdeutsch,
wurde sehr drangsaliert, also hat Morddrohungen und ähnliche Dinge erfahren. Also das, er selber hat ein Buch geschrieben über Bormann, über die Geschichte, also alles sehr genau recherchiert. Also das, diese ganzen verschiedenen Sachen können wir ja dann nochmal berichten.
Wasche meine Sendung. ich war zu schnell in meinen Formulierungen. Wasche meine Hände. Die Sendung geht jetzt zu Ende. Vielen Dank euch beiden, ja, für eine tiefgehende Geschichtslektion, die wir erhalten haben. Anhand deiner Ausstellung, Judith, mit dem Titel Wasche meine Hände in der Ärztekammer in Hamburg. Diese Sendung wird sicherlich nochmal wiederholt. Vielleicht die letzten Worte an dich, Judith?
Ja, ich würde gerne abschließen mit Adornos Satz.
Zur Kunst, zur Rolle der Kunst. Okay.
Zur Selbstverständlichkeit wurde, dass nichts, was die Kunst betrifft, mehr selbstverständlich ist. Weder in ihr noch in ihrem Verhältnis zum Ganzen, nicht einmal ihr Existenzrecht. 1969 Adorno.